und habe mich eine Dreiviertelstunde über das Konzert gequält, bis es am Ende nicht mehr ging.
Hallo und herzlich willkommen zu Bumzack, dem Schlagzeuger-Podcast. Mein Name ist Sascha Matzen und ich unterhalte mich hier mit Schlagzeugerinnen und Schlagzeugern. Mein heutiger Gast ist Patrick Grün von der Band Caliban. Und wir reden darüber, wie er von Koblenz aus über einige Umwege bei der Band Caliban gelandet ist. Viel Spaß!
Bumm, zack! Der Schlagzeuger-Podcast von Sascha Matzen. Unterstützt von Tama.
Yeah!
Yes!
Guten Tag!
Yes! Guten Tag! Ach ey, ja. Was schön! Ich freue mich wirklich.
Ich freue mich auch. Also das kam ja sehr unverhofft, aber
wieso?
Tatsächlich. Ja, also ich habe es ja mitgekriegt, dass du es machst irgendwie, aber ja, dass ich dann so schnell ins Rennen geworfen wurde, das freut mich sehr.
Ja, cool. Ja, erstmal moin.
Ja, moin, moin. Nach Österreich, nach Wien.
Ja, genau. Und ich denke, moin nach Koblenz, oder?
Genau, Bendorf bei Koblenz. Ich sage immer Koblenz, damit es für die Leute besser zu verstehen ist.
Okay, ist aber nicht direkt Koblenz.
Nicht direkt, nee, aber ich kann von meinem Balkon nach Koblenz gucken.
Ich musste wirklich oft lachen, weil ich mir unser Kennenlernen in Bewusstsein gerufen habe. Weißt du noch, wann und wo das war?
Also ich weiß natürlich genau, wie es war. ich weiß auch, dass es ein Festival war.
Ja.
Welches Festival, das weiß ich tatsächlich nicht mehr ganz genau, aber ich kann mich natürlich...
Es war das Rock am Berg Festival.
Ah, Rock am Berg, okay.
Aber wann genau, musste ich auch nachgucken, es war tatsächlich 2015. Und oh ja, wir teilen uns die Crew zum Teil.
Richtig. Zum Teil, genau.
Also mit Namen auf jeden Fall Antek und Harry. Ganz, ganz liebe Grüße. Und Antek hat mir halt im Vorfeld gesagt, oh, ihr spielt mit Caliban zusammen, da musst du mal mit Patrick, der ist richtig blöd. Und da muss man auch wieder erklären, für wenn Antek sagt richtig blöd, dann ist das
Auszeichnung.
Eine Auszeichnung.
Also eine positive Auszeichnung.
Genau, das Beste, was man über einen Mensch sagen kann, ist, dass der richtig blöd ist.
Genau.
Und ich glaube, dass wir beide blöd sind, haben wir an dem Abend mehrfach bewiesen.
Ja, ich habe mich auch sehr gefreut, als du unser Blödheitsfoto nochmal mir per WhatsApp geschickt hast. Das hat mir einfach wirklich nochmal aufgezeigt, wieso ich auch, stolz wie ich ja bin, an dem Abend schon in die Blöd-Blöd-Blöd-Gruppe einberufen wurde. Und das war
genau.
Sehr geil.
Ja, die gibt es bis heute tatsächlich. Und
die
ist auch
relativ,
relativ hoch frequentiert. Das ist echt.
Das stimmt, ja.
ja, aber das Foto wird nicht auf Instagram gestellt. Oder die Foto, ich habe noch mehrere gefunden übrigens, die schicke ich dir noch. Das ist alles nichts für Instagram.
Ja, gut. Ach, ich schäme mich für nichts.
Ja, gucken wir mal. Gucken wir mal. hast du ein Getränk bei Hand? Würde ich jetzt mal als nächstes fragen.
Ja. Ich bin doch vorbereitet.
Ein Siehst du das? Bitburger.
Na, selbstverständlich. Ne?
Selbstverständlich.
Ich bin Bitburger-Kind.
Habe ich auch schon Besuch, habe ich tatsächlich, weil ich auch ja, also wie gesagt, Moselurlaube gemacht habe. Und als ich dann im jugendlichen Alter des Biertrinkens mächtig war, haben wir dann noch die Bitburger Brauerei besucht tatsächlich.
Sehr gut.
Prima. War ein schöner Rausch.
Ja, das glaube ich sehr gerne. Also das ist tatsächlich auch mein favorisiertes Bier, gerade hier bei uns zu Hause in der Region auf jeden Fall. Und ich mag auch diese Flaschenform, wie du hier siehst. Ne? Ich mag einfach
wie
diese
das
kleinen.
Das ist ja, ja.
Genau. Diese kleinen Granatenformen. Also ich liebe die einfach.
Ja, Prost.
Cheersen.
Cheers. Ach, so, sehr
das
schön.
Das war was. Das
sehr
war was.
Schön. Okay. Im 75. Was sage ich?
75.
Genau. 75 geboren in Koblenz oder bei Koblenz?
Ne, in Koblenz tatsächlich.
Okay.
Bin in Schengen.
Aufgewachsen in oder bei Koblenz?
Bei Koblenz, die Stadt heißt Neuwied, ist nur so 12, 13 Kilometer entfernt. Bin also als Schengel geboren und als Neuwitter Scherjer aufgewachsen. Wohne aber jetzt zwischen Neuwied und zwischen Koblenz in Bendorf.
Okay, alles klar. Das klingt alles idyllisch und behütet irgendwie, habe ich den Eindruck jetzt so aus dem, einfach mal so aus dem Nichts heraus.
Es ist sehr idyllisch, weil alles liegt hier so quasi so zwischen den Bergen. Also wir haben ja hier vor der Haustür direkt den Westerwald. Wir haben die Eifel auf der anderen Rheinseite. Wir haben den Hunsrück und den Taunus gar nicht sehr weit weg. Also von daher ist das hier tatsächlich alles sehr idyllisch. Ich bin spuckweit vom Rhein entfernt mit meiner Wohnung. Das ist fantastisch hier. Man ist in 5 Minuten im Grünen, man ist in 5 Minuten in Koblenz in der City.
Voll geil. Naja, und du hast ja den Rhein und die Mosel quasi auch vor der Tür, ne?
Genau, richtig, ja. Beides vor der Tür, ja.
Voll schön.
Damit natürlich auch mega viel Wein, ne? Ich meine, Rhein und Mosel ist natürlich hier absolutes Weinanbaugebiet. Von daher bin ich dahingehend auch positiv verseucht.
Voll gut, ey. Voll schön.
Ja, ja.
Wie bist du zum Schlagzeugspielen gekommen?
Das wurde mir tatsächlich so ein bisschen in die Wiege gelegt, weil mein Vater hat selber Schlagzeug gespielt oder spielt es tatsächlich bis heute. Und er war in den 60er, 70ern mit seiner Band Silhouettes, war der relativ erfolgreich hier in der Region, hat auch Platten aufgenommen und war im Fernsehen zu sehen und war im Radio zu hören. Und ja, der hatte dann mit den Silhouettes irgendwann aufgehört, hat dann bei einer anderen Band gespielt. Feet Warmers haben die sich genannt, das war dann eher so ein bisschen Covermusik. Und haben so Country-Style gemacht, waren dann auch fast jedes Jahr mit Truckstop zusammen auf dem Nürburgring beim Truck Grand Prix und haben da gespielt. Und irgendwann, als ich dann in meine Rebellion kam, meiner Jugend, hat meine Mutter irgendwann mal gesagt, weil mein Vater sehr viel unterwegs war mit der Musik, dass doch ein Vater zu Hause benötigt wird, weil der Jungen außer Rand und Band gerät. Und somit hat mein Vater sich dann mehr um die Familie gekümmert und hat das Schlagzeugspielen aktiv in einer Band ausgesetzt. Dann stand das Schlagzeug im Keller, dann saß der Junge dran und so wurde es geboren.
Aber wie alt warst du denn dann?
13.
Als du, okay, mit 13 hast du angefangen zu rebellieren. Aber es ist ja auch krass, also ich weiß, ich glaube, wenn ich das Schlagzeugspiel nicht hätte, dann wäre ich auf jeden Fall ein unentspannterer Mensch.
Also mit Sicherheit. Also es ist ja auf jeden Fall ein tolles Instrument, ein schönes Instrument, ein lautes Instrument und es bietet sich natürlich auch sehr gut, um gewisse Aggressionen oder Emotionen abzubauen. Ja,
ja, genau das meine ich. Genau das meine ich. Also das ist ja auch so, auch irgendwie der Klassiker, ne? So mit 13, 14, wenn man sauer ist, wenn, keine Ahnung, man geärgert wurde in der Schule oder irgendwas nicht gekriegt hat, was man wollte. Wenn, also es hat, es ist, oder bis heute eignet sich das ganz wunderbar, um auch Frust abzubauen.
Ja, absolut, absolut. Also es ist immer noch die beste Alternative, seinen Frust abzubauen, sagen wir mal so.
Ja, ja, genau, auf jeden Fall. Das hast du gut gesagt, das hast du sehr gut gesagt. Okay, wann hattest du deine erste Band und was für eine Band war das?
Ja, das war eigentlich schon relativ zeitnah auch, als ich angefangen habe zu trommeln, weil zu dem Zeitpunkt bin ich ja noch in die Realschule gegangen und dann hatte ich natürlich, war ja dann schon Metaller gewesen und habe in der Punk- und Metal-Szene abgehangen.
So früh?
Und so früh schon, ja.
Okay, und hast du Geschwister eigentlich?
Ich habe 2 Halbschwestern aus Papas erster Ehe, ja.
Okay. Also, aber die haben die dich in irgendeiner Art und Weise beeinflusst?
Nein, die habe ich auch erst vor ein paar Jahren quasi so richtig getroffen. Ich wusste, dass sie existieren, aber wir hatten sehr wenig Kontakt gehabt. Der hat sich aber über die letzten Jahre dann doch ist er intensiver geworden und sehr freundschaftlich geworden.
Ja, schön.
Ja, da gab es halt ganz klassisch die Schulband. Ne? Ich hatte noch so einen gehabt, der ein bisschen Bass gezabelt hat. Ich hatte einen, der ein bisschen Gitarre gespielt hat und witzigerweise hat tatsächlich mein jüngerer Cousin mir jetzt vor 2-3 Wochen über WhatsApp ein paar Videos geschickt, wo die mein Onkel damals aufgenommen hat. Auf einer, in der Aula, auf einer Schulvorführung, wo wir als Band irgendwie so Stairway to Heaven geklimpert haben.
Okay.
Also brutal schlecht. Aber ey, aber wir waren halt irgendwie so 3 Boys, die in der Schule schon irgendwie ganz cool Musik gemacht hat. Und das hat irgendwie ganz gut funktioniert und die Mädels fanden es auch schön.
Ja, super. Ja, das ist gut. Also ja, krass. Also klassisch Schulband. Und hast du dann Unterricht gehabt oder hat dein Vater dich unterrichtet? Oder
Nee. Also
bist du Autodidakt?
Absolut, Also von der ersten Wirklich? Bis zur letzten Sekunde. Ich kann keine eine Note lesen. Ich habe nie Unterricht gehabt. Ich sitze bis heute noch, ich sag mal, wie so ein nasser Sack am Schlagzeug. Also ich habe weder Körperhaltung noch irgendwas. Und musste mir, als die Musik immer schneller wurde, das wirklich ganz eigenständig beibringen, wie machst du das irgendwie, keine Ahnung, 220 BPM auf der Hi-Hat zu spielen, ohne dass du halt eine Handkrampf bekommst. Und ich hatte nie Unterricht gehabt.
Das kann man sich selber beibringen. Ich meine, damals gab es ja auch noch keine YouTube-Tutorials keine irgendwas. Und das kann man, also ich ganz, also da bin ich jetzt, ich wusste nicht, dass das geht. Ich wusste nicht, dass man sich das komplett selber beibringen kann.
Also das, was ich heute spiele, habe ich mir tatsächlich völlig eigenständig beigebracht. Ich denke, wenn vielleicht jetzt ein super Techniker-Drummer irgendwie neben mir sitzt, der sagt, Patrick, boah, du kannst mit Sicherheit hier noch richtig viel Kraft einsparen und du kannst das hier und da sicherlich auch noch besser machen und einfacher machen und verfeinern. Aber guck mal, ich sitze jetzt auch irgendwie, keine Ahnung, 32 Jahre hinterm Schlagzeug. Ja, also mir bringst du jetzt auch nichts anderes mehr
sagen, bei. Ich wollte gerade sagen, mach das nicht.
Nein.
Nein, nicht machen. Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Nein, weil ich lieb's dir beim Schlagzeugspielen zuzugucken, weil das halt diese Energie hat und weil das halt diese Kraft hat. Und ich dachte, dass da halt voll die ausgecheckte Technik dahinter steckt und dass du irgendwie voll der Pro bist.
Nee, damit kann ich tatsächlich überhaupt nicht dienen. Also das ist also alles andere als Technik.
Ja, aber umso geiler. Ich bin voll beeindruckt. Umso geiler. Voll gut.
Ja, das freut mich. Dankeschön.
Stark. Und wann war der Punkt, wo es dann zum ersten Mal rausging aus Koblenz mit einer Band? Wo du gedacht, oder wann hast du das erste Mal so diese Luft geschnuppert und dieses Gefühl gehabt, so, boah, ey, das ist eine Band so, mit der könnte das was werden, auch so nach dem Abi auch.
Ja, also ich hatte halt ziemlich schnell gemerkt oder ich hatte halt schon sehr früh diesen Traum und diesen Wunsch, Musiker zu sein. Also ich habe ja so meine Idole, Slayer, Metallica, Megadeth und alles. Das habe ich natürlich total abgefeiert und hinterhergefiebert und habe natürlich in meinem Kinderzimmer oder Jugendzimmer gesessen und gedacht von wegen, boah, wäre das geil, irgendwie unterwegs zu sein. Aber ich meine, klar, meine Eltern haben mir da auch immer den Wind mehr oder weniger aus den Segeln genommen und hat gesagt, Patrick, das ist geil, dass du diesen Traum hast und diesen Wunsch. Und man sollte daran auch festhalten und daran glauben etc. pp. Aber man sollte auch natürlich den Funken Realität beibehalten, dass es halt super schwierig ist, diesen Step halt zu kriegen. Und ja gut, dadurch habe ich mich natürlich auch auf meine Schule konzentriert. Ich war dann auch nach der Schule ganz normal in einem Berufsleben, habe einen Lehrberuf gemacht etc. pp. Aber es ging trotzdem relativ früh. Mit 15, 16, 17 hatte ich eine Punkband auf der anderen Rheinseite in Andernach. Und da gab es ja auch das legendäre Jutz Andernach, was es ja bis heute noch gibt. Aber früher fand ich es noch in noch ein Ticken legendärer, weil das war ja so ein altes Hexenhäuschen. Und wir waren halt eine Andernacher Punkband und wir hatten dann irgendwann das große Glück gehabt, mit dieser Punkband im Vorprogramm von den Spambirds zu spielen. Und von Cro-Mags.
Ja. Ja, fett.
Ja, weil wir waren mit dem Jutz relativ eng verbunden und der Dieter, der das da damals alles gewuppt hat, der hat uns halt immer mal so ins Vorprogramm von so natürlich absolut mega kultigen Punk- und Hardcore-Bands im Vorprogramm spielen lassen. Mhm. Ja, und dann ging es halt irgendwie, wie es dann so ist, hab dann mit Don't Panic, so hieß unsere Punk-Band, vor den Spambirds gespielt. Das war 92. Und dann hat mich der Bassist, der Dieter Wittbecker, von einer einschlägigen Koblenzer Trash-Metal-Band Pyrakanda hat mich entdeckt, deren Schlagzeuger ist ausgestiegen. Er hat mich nach dem Konzert gefragt, ob ich mir vorstellen könnte, bei Pyrakanda zu spielen. Mhm. Was für mich natürlich total aufregend war, weil Pyrakanda war hier eine Koblenzer Trashband, die damals schon Plattenvertrag hatte und halt auch schon im Ausland mal ein Konzert gespielt hat und so. Und das war natürlich für so einen 17-jährigen Jungen wie mich total crazy. Ja. Geil. Und so kam es dann, dass ich da vorgespielt habe, genommen wurde und dann mit den Jungs gespielt habe. Und das halt so ein bisschen mehr oder minder mein Sprungbrett war, nicht in die professionelle Musikszene, aber ich habe dadurch unheimlich viele andere Bands und Musiker kennengelernt, wo ich dann wieder immer so von Band zu Band gehüppelt bin. Also bei mir war es oftmals so, ich war in dem Fall vielleicht auch immer sehr zielorientiert, also ich will nicht sagen egoistisch, weil ich habe immer an die Bands geglaubt, in denen ich gespielt habe, habe aber nie gesagt, ich wage nicht den nächsten Step, wenn ein Angebot von einer Band kam, die, wo ich gedacht habe, okay, das fördert mich jetzt weiter. Mhm. Ja, und so ging es dann von A nach B, bis ich dann tatsächlich am Ende bei Caliban gelandet bin, 2003.
Ja. Ja, aber da war ja schon noch was dazwischen, was wir nicht auslassen wollen. Zum Beispiel Six Reasons to Kill.
Genau, das ist auch eine Koblenzer Hardcore-Band mit Death-Metal-Einflüssen. Also die Jungs.
Die ist doch immer noch, ne?
Ich glaube, es gibt sie jetzt nicht mehr. Also von dem Line-Up ist auch kein Mensch mehr dabei, der diese Band gegründet hat. Gegründet hat das damals der Stefan Eutebach, der damalige Bassist, der auch bei Gomorra gespielt hat. Das war so eine Crust-Grindcore-Band, wo auch der Marco Schaller, der hat da gesungen, hat dann bei Six Reasons Gitarre gespielt und letztendlich habe ich den ja dann von Six Reasons mit zu Caliban genommen. Also ja, du siehst, es ist alles sehr, es ist halt sehr verflochten alles irgendwie.
Ja.
Genau, und dann hatte ich ja auch noch eine Essener Band gehabt, die hießen damals die Dildo Brothers. Und dann hatten wir einen Plattenvertrag bekommen und haben uns dann umbenannt in Superfly 69.
Ja, genau. Ja. Habe ich natürlich dann mitbekommen durch ihr Was nicht passt, wird passend gemacht durch die Serie.
Mhm, genau, genau.
Wo ihr das Lied Sacred zugesteuert habt.
Mhm, genau, richtig.
Beigesteuert.
Genau. Wir hatten dann das große Glück gehabt, für Peter Torwart halt quasi für den Nachfolger oder den Nachfolgerfilm von Bang Boom Bang, Was nicht passt, wird passend gemacht, halt diesen einen Song dazu zu steuern. Ja, das war natürlich super cool, ja.
Aber lief Caliban und Superfly 69, lief das dann parallel?
Das lief dann, genau, das lief dann irgendwann parallel. Und ich wollte eigentlich immer Superfly 69 weitermachen, weil damit hatten wir zwar so einen gewissen Erfolg, aber auch nicht so diesen Durchbruch, wie seinerzeit, sage ich jetzt mal, vielleicht die Ageblocks schon hatten, die Guano Apes, die Donuts. Und Uncle Ho oder wie sie alle zu diesem Zeitpunkt da hießen.
Ja.
Wir haben einfach so diesen letzten Step, den hat Superfly nicht hinbekommen.
Okay.
Was halt sehr schade war. Und ich hatte dann irgendwie das Vergnügen, den Andy Dörner von Caliban auch näher kennenzulernen, weil der, als wir mit Six Reasons to Kill im Studio waren, hatte er einen Song als Gastvocals bei uns gemacht. Und so, und so kam dann der engere Kontakt zu Caliban hin. Also wir kannten uns Bands alle durch die Hardcore-Szene, die Punk-Szene, durch gemeinsame Konzerte, die wir halt in Deutschland oder in Europa dann auch gespielt haben. Und irgendwann kam jemand auf mich zu und sagte, hier Patrick, ich habe gehört, der Caliban suchen einen Aushilfsschlagzeuger für eine USA-Tour. Also ich wusste halt schon Caliban und Heaven Shall Burn, das waren ja damals auch schon so in der Hardcore-Szene so eigentlich die deutschen Überflieger, will ich mal sagen.
Ja.
Und da wusste man auch, okay, die sind auch viel unterwegs, sie sind viel im Ausland, die waren auch schon in Japan und die gehen auch nach den USA. Und das war natürlich mega spannend für mich. Und dann kam tatsächlich das Angebot, Caliban waren auf Tour gewesen mit Biohazard, auf einer Europa-Tour, mit anschließender USA-Tour. Ja. Und dann haben die auch hier in der Subkultur in Koblenz gastiert mit dem Package. Und da habe ich mich dann mit Marc in Koblenz in der Altstadt getroffen um halt mal zu besprechen, was Caliban da jetzt eigentlich vorhat und was benötigt wird. Und da hieß es, ja, wir brauchen einen Schlagzeuger, das sind die Songs, die gelernt werden müssen. Wenn du das machen willst, fliegst du mit uns halt in 4 Wochen in die USA.
Krass.
Und tourst mit uns da. Und ich so, boah, ja. Krass, okay. Gut, machen wir. Letztendlich Nein. bin ich dann irgendwann mit dem Mietwagen 3 Wochen später nach München ins Backstage gefahren, weil das Biohazard Package hat da unten gespielt, im Backstage, wie gesagt. Und ich bin dann dahin und bin dann eine Woche lang bei denen noch im Nightliner mitgefahren. Hab quasi im Soundcheck, haben uns Biohazard das quasi immer ermöglicht, dass Caliban einen längeren Soundcheck machen durfte. Da haben wir dann quasi das US-Set geprobt.
Mhm.
Und ja, dann war die letzte Show in Berlin und auf einmal saß ich im Flieger nach Amerika.
Irre, das ist ja Wahnsinn. Yes. Aber er gibt total Sinn, also ist total gut.
Ja, ja, aber es hat sich genauso, wie ich es jetzt so schnell erzählt habe, genauso schnell hat sich das in meiner Birne angefühlt.
Glaube ich sofort, weil
so von nix auf ja. Fuck, Alter.
Ja, und 3 Wochen, bis das startet und dann die eine Woche Tour, das ist ja auch nichts in Wahrheit.
Nein, nein, also wir haben auch nicht wirklich geprobt. Also das war, ich habe das alles mir daheim, die Songs irgendwie versucht drauf zu schaffen. Also ich lerne, ich weiß nicht, wie du Songs lernst. Also ich lerne die tatsächlich beim Autofahren auf dem Lenkrad.
Ganz genau, ja, ganz genau so. Ganz genau so lerne ich Songs.
Wenn ich mit 4 Fingern die Songs auf dem Lenkrad trommeln kann, dann kriege ich die eigentlich auch auf Schlagzeug zu 85% umgemodelt.
Ganz genau so. Ja, ganz genau so. Und du brauchst ja, vor allem, du musst dir ja die Struktur und das Gefühl von dem Song musst du dir ja verinnerlichen. So,
genau.
Du musst dir jetzt nicht jedes einzelne Fill und jedes einzelne, das musst du ja nicht üben, sondern du brauchst ja wirklich die Struktur und das Gefühl für den Song und alles andere kommt dann eh.
Genau, richtig.
Ja.
Ja, und das war, ging auf einmal alles hoppla hopp und dann war ich auf einmal erste Show ever in den USA mit Caliban mit einer neuen Band auf dem New England Metal Fest in Worcester. Also halt nicht einfach irgendwie eine kleine Hardcore-Show irgendwo im Keller oder in einer Bar oder in einer Pizzeria. Ja. Nee, es war das New England Metal Fest, wo halt hier Bands gespielt haben wie Killswitch Engage, Lamb of God und wie sie alle heißen. Und dann so,
boah,
was geht hier ab, ey?
Geil.
Voll gut. Ja, das war verrückt.
Wir unterbrechen das kurz. Ich bin sehr gespannt, wie es dann weitergeht. Wir machen jetzt eine kleine Kategorie, die heißt Entweder oder.
Entweder oder.
Bier oder Wein?
Beides.
Ja. Okay. Sauerbraten oder Currywurst?
Boah, Sauerbraten auf jeden Fall.
Ja. Einsame Insel oder Innenstadt?
Wenn mir langweilig ist, Innenstadt und wenn mir alles da draußen auf den Sack geht, gerne auf die Insel.
Wonach wär dir jetzt gerade in diesem Moment mehr?
Tatsächlich Insel. Vielleicht sagt der ein oder andere, ey, nach dem ganzen Lockdown und Pandemie-Scheiß, da will ich wieder in die Innenstadt, ich will Leute machen und tun. Mhm. Aber was mir tatsächlich am meisten fehlt, ist halt nicht abends in die Altstadt zu gehen oder um die Häuser zu ziehen, sondern also ich reise unheimlich gern, was natürlich, Gott sei Dank, der Beruf als Trommler bei Caliban auch mit sich führt, wo man sehr, sehr dankbar sein darf für. Aber dennoch mache ich das auch ganz genauso gerne privat. Und das vermisse ich, glaube ich, mit am meisten, ja.
Ja, das ist sehr nachvollziehbar, absolut. Und was ich wo ich wirklich schon interessante Antworten bekommen habe, ist Klick oder Nicht-Klick?
Du wirst lachen, tatsächlich Klick.
Ja.
Ja. Also ich fühle mich viel, viel sicherer, mit Klick zu spielen. Gerade wenn wir so Hardcore-Shows gespielt haben, wo du halt überhaupt nichts gehört hast. Ne? Du hast halt einfach deine Klamotte da auf die Bühne gerotzt. Da gab es keine Monitorboxen. Dann haben die scheiß Gitarrenboxen nach vorne gestrahlt. Du hast nichts gehört. Du hast den Sänger nicht gehört. Der Mega-Albtraum für jeden Schlagzeuger da hinten.
Ja, ey, total.
Und da muss ich sagen, ich brauchte dann aber auch nichts, als ich den Klick hatte. Ich habe dann einfach gedacht, okay, das ist ein relativ einsames Konzert für mich, weil ich halt meine Jungs nicht höre. Aber zumindest kann ich bestmöglich von hinten den Teppich bieten, weil ich zumindest zum Klick spielen kann. Und das hat, glaube ich, mir und respektive der ganzen Band oftmals das Leben gerettet.
Ja. Ja, ist verständlich. Live oder Studio?
Live, ganz klar.
Hund oder Katze?
Hund.
Hast du einen?
Nein, ich hatte aber früher einen, als ich 6 Jahre alt geworden bin, hat in der Nachbarschaft eine Hündin Welpen geworfen. Und meine Eltern fanden es dann tatsächlich auch ganz gut, weil wir im Grünen gewohnt haben, dass ich einen Hund bekomme, um auch so ein bisschen Verantwortungsgefühl zu bekommen. Und ja, ich glaube, das war mehr oder minder auch so ein bisschen eine pädagogische Maßnahme. Aber die hat gut funktioniert.
Eine sehr gute. Ja, bin ich absoluter Verfechter.
Ja.
Finde ich absolut gut.
Der Hund ist auch 16 Jahre alt geworden, war ein Mischling.
Oh.
Und dann mussten wir ihn leider einschläfern lassen, weil er halt einfach zu krank war, dass wir ihn nicht leiden lassen konnten und wollten natürlich. Und
wie hart das ist, ne? Selbst wenn man dann ein junger Erwachsener ist, wie schlimm das ist.
Boah. Also eine Katastrophe. Also
ja, voll.
Wahnsinn, ja.
Boah. Ah, kommen wir wieder zu was Flüssigem.
Ja, okay, Prost.
Ich muss bei dir. Prost. Ich musste bei dir einfach zweimal Wein nehmen, aus bekannten Gründen. Jetzt kommt aber die Frage: Whisky oder Wein?
Oh, das ist so gemein. Also, heute Whisky.
Heute Whisky?
Ja, also aktuell würde ich sagen Whisky, weil okay. Ich habe meine Whisky-Sammlung über die letzten anderthalb Jahre, fast 2 Jahre, sehr klein werden lassen, weil ich bin vor ein bisschen mehr als einem Jahr umgezogen, weil ich eine Trennung hinter mir habe und bin in eine kleinere Wohnung gezogen. Und musste dann auch so ein bisschen auf die Penunzen achten. Und auch Whisky ist ein relativ kostspieliges Hobby. Und
ja.
Das ist dann tatsächlich, weil ich ja auch Papa bin und musste dann halt einfach ein paar Abstriche machen. Und das habe ich dann gesagt, das mache ich dann in Sachen Whisky. Von daher würde ich mich heute super freuen, wenn auf einmal hier jemand sitzen würde und sagt, oh Patrick, hättest du Bock, mit mir ein Glas Wein zu trinken? Oder ich habe aber hier auch noch diesen schönen Glendronach Parlament 21. Dann würde ich auf die Knie fallen und würde das dann machen wollen.
Also Single Malt, ja?
Single Malt Scotch, das ist meine Baustelle, ja.
Ja, auch hier genauso. Auch hier ganz genauso. Warst du schon mal in einer Distille in Schottland?
Nee, war ich leider noch nicht.
Auto oder Bike?
Bike.
Ja, das ist nicht überraschend.
Ja.
Selbst kochen oder Lieferservice?
Auf jeden Fall selbst kochen.
Okay, Vinyl oder Stream?
Zu meiner Schande muss ich sagen Stream.
Ist überhaupt keine Schande. Ist
ja,
nur Schande.
Ja, es ist so ein bisschen deswegen Schande, weil das andere halt so eine schöne Sache ist, ne? So eine Platte in der Hand zu halten und sich die anzugucken, das Booklet zu studieren, so wie früher. Ich denke dann halt auch immer ganz gerne mal so zurück, ne, wenn, ich sag mal so, die neue Slayer, South of Heaven kam raus, ey, dann hast du dich in dein Zimmer gehockt, hast die CD gehört, du hast das Booklet studiert, ne? Ich meine, du hast das Kleingedruckte hinten gelesen und das war, oh, das gehörte einfach so dazu. Und ich finde es halt so schade, dass, also zumindest ich für meinen Teil, das jetzt nicht mehr so zelebriere und mache und tue. Aber ich glaube, Schuld daran ist halt auch einfach die Flut an Releases und Bands, die es einfach mittlerweile auf der Welt gibt. Ne? Wenn ich überlege, früher, da bin ich halt hier in Plattenladen gegangen und dann hast du halt letztendlich nur hinten geguckt, was für ein Plattenlabel das war. Ne? Du hast hinten geguckt, Rot, Roadrunner, und du hast gar nicht reingehört. Du wusstest zum Beispiel, boah, Roadrunner, das macht diese Art von Musik, das muss so eine Band sein.
Ja.
Und dann hast du die blind gekauft. Ne? Aber da konnte man auch mal noch CDs mal durchgucken. Da war da so eine Box, da stand drauf, New Releases. Und da konntest du dann halt einfach mal 20 CDs. Das geht ja heute gar nicht mehr. Also
Meer oder Berge?
Meer.
Okay, alles klar. Super, machen wir weiter bei Caliban. Du warst als Aushilfsschlagzeuger mit auf großer Amerika-Tour. Das war wann nochmal?
2003.
2003,
mhm, okay. Genau.
Warum konnte der damalige Caliban-Schlagzeuger eigentlich nicht?
Ja, der Robert, der hatte zu dem Zeitpunkt schon ein Studium gehabt und er wollte sich ein bisschen mehr darauf konzentrieren. Aber die Band war tatsächlich schon immer sehr Fokus. Wir wollen Musik machen, wir wollen auf Tournee gehen. Das war auch für die Jungs das, was ich vielleicht in den anderen Bands so ein bisschen vermisst habe. Da war halt irgendwie mehr Zug dahinter. Da war halt so von jedem einzelnen Musiker mehr oder minder war die Vision, ja, Musiker zu sein und das zu leben. Und da habe ich mich halt so sehr wiedergefunden. Und ja, ich habe letztendlich Robert auf der USA-Tour vertreten. Und als wir von der Tour wieder kamen, fingen in Europa so die ersten Festivals an. Und dann hieß es, ja, Patrick, willst du nicht noch das Festival spielen? Willst du nicht noch das Festival spielen? Und dann habe ich aber auch für mich tatsächlich gemerkt, Moment mal gerade, um Caliban läuft echt ein fetter Hype in der Underground-Szene. Ja. Also die Jungs hatten damals, als sie, die waren ja mit der Shadow Hearts auf Tour gewesen. Und die Shadow Heart hat sich ja mehr oder minder im Untergrund irgendwie um die 10.000 Mal verkauft. Ohne, dass da, ich sag mal, die Sony oder Warner oder Universal oder wer auch immer dahinter stand.
Ja.
Und das hat auf jeden Fall Furore geschlagen. Also das war schon krass gewesen. Und ich habe gemerkt, was da so los ist. Und ich hatte halt auch Bock, weil es hat einfach Spaß gemacht. Mir hat die Musik Spaß gemacht. Mir hat so dieser ganze Zirkus Spaß gemacht. Und natürlich auch die Möglichkeit, halt mal andere Shows zu spielen als die Hardcore-Shows im JZ oder im AJZ oder wo auch immer.
Ja, klar.
Und das war halt immer das, wo ich ja selber für mich so nachgestrebt habe oder mich gesehnt habe, mir gewünscht habe.
Ja.
Und das ging dann immer so weiter. Und irgendwann hatte ich die Jungs dann mal mehr oder minder so am Schlawittchen und habe gesagt, ey Leute, ich habe immer noch eine andere Band, die ich gerade super vernachlässige. Ich würde gerne bei Caliban bleiben, weil mir macht das hier echt Bock. Ich wäre auch 100% dabei und stehe dahinter und würde auch Vollgas geben. Aber ihr müsst mir halt jetzt auch irgendwann mal irgendwie final sagen und mich nicht in der Luft hängen lassen. Weil drüber gesprochen haben wir immer mal, ne, ja, kannst du dir das denn vorstellen, das hier auch festzumachen? Aber irgendwie war da kein Zug dahinter. Und dann habe ich dann irgendwann mal meinen ganzen Mut zusammengepackt und habe gesagt, so Leute, jetzt hier mal Buddha bei die Fische, wie sieht's aus? Und da hieß es, ja, alles klar, wir machen das so, du bist feste dabei. Krass. Und das war, ich glaube, circa 14 Tage, bevor wir 2003 das Full Force gespielt haben und waren im Zelt, also im Hardcore Bowl, waren wir vor den Beatsteaks quasi der Co-Headliner.
Krass.
Ja. Beatsteaks damals Headliner im Zelt. Also du siehst, es ist schon ein paar Tage her.
Ja, ja.
Und es war total verrückt, weil wir haben in der Dreiviertelstunde das Hardcore Bowl absolut planiert und zerrissen. Und was wir nicht wussten, war, dass uns 7 oder 8, ich nenne sie jetzt mal Headhunter, aber Plattenfirmen, Leute begutachtet haben, weil die zu dem Zeitpunkt schon mitbekommen haben, was bei Caliban los ist. Und in der nächsten Woche rief uns unser Management an und sagt, Leute, haltet euch fest, ihr habt auf dem Force so abgerissen, dass wir hier Anrufe bekommen haben von verschiedenen Labels. Das war seinerzeit von SPV über Century Media, Nuclear Blast, Roadrunner und so weiter und so fort. Und wir konnten das halt gar nicht fassen. Wir haben gedacht, das gibt's doch gar nicht. Was ist denn hier los, ne? Ja, und somit ist es passiert. Und habe ich gedacht, boah, Patrick, ey, jetzt warst du halt irgendwie zum Glück mal mutig gewesen und hast irgendwie den Arsch zusammengekniffen und hast gesagt, Leute, jetzt aber. Und und auf einmal drehte sich die Welt anders. Auf einmal war es ganz verrückt mit einem Major-Deal.
Aber wie geil, das ist, und das war ja jetzt mal zeitlich gesehen gar nicht so krass weit weg von dem, dass da halt ein Jugendlicher in den Zelé-Laden gegangen ist und halt hinten drauf geguckt hat, ob da Roadrunner draufsteht.
Nein.
Und dann kriegst du halt, und dann kriegst du halt ein Angebot. Weil du, ja, ey, ja, mega. Finde ich unfassbar. Unfassbar geile Geschichte.
Es war unglaublich. Wir haben natürlich mit dem Management zusammengesessen. Wir haben natürlich die verschiedenen Angebote und Optionen gecheckt und gemacht und getan.
Ja.
Und ausschlaggebend war seinerzeit tatsächlich noch nicht mal die Kohle, die da geflossen ist oder die Vorschüsse, die gezahlt wurden.
Ja.
Sondern es war dann halt so ein ideelles Ding. Wo wollen wir? Wo sehen wir uns? Wo sehen wir Caliban? Welches Label zu dem Zeitpunkt kann diese Art von Musik, diese Moderne, die wir da drin hatten, als wir waren ja eine Hardcore-Band mit Metal-Einfluss. Damals hat noch keiner von Metalcore gesprochen. Das kam dann alles auf einmal, als die Presse...
Ja, da seid ihr krasse Vorreiter, ja, auf jeden Fall.
Dass auf einmal die Presse natürlich für alles eine Schublade braucht, ne?
Und ach so, ja, ja.
Wir haben halt immer gedacht, ja, wir machen halt Hardcore, wir sind eine Hardcore-Band. Oder wir haben halt Metal-Einflüsse von den Gitarren her und. Aber keiner von uns hat gesagt, ja, wir sind eine Metalcore-Band. Sondern das wurde ja tatsächlich von außerhalb kreiert, dieses Genre.
Ja, 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 klar.
Naja,
ja,
letztendlich haben wir uns dann für Roadrunner entschieden, wo wir auch wirklich sehr, sehr glücklich mit waren, durften bei denen drei Platten machen, haben dadurch natürlich auch eine absolut wahnsinnig irrwitzige Europa-Tournee fahren dürfen mit Machine Head. Die Tour ging fast 3 Monate am Stück.
Krass.
Es Wahnsinn. War, ja, es war, ja, es war crazy.
Ja, ne? Geil.
Verschiedene von uns hatten damals noch Jobs gehabt, aber es hieß, okay, wenn wir jetzt 3 Monate auf Tournee gehen, das macht halt kein Arbeitgeber mit, was machen wir jetzt? Und das war halt das Geile, das war ja auch genau das, was mich halt an Caliban, an den Jungs letztendlich ja so auch so gepackt hat, dass jeder so sein Ziel hatte und seinen Traum hatte.
Ja.
Und wir einschließlich gesagt haben, ja, wir machen diese Tour und wir gehen jetzt aufs Ganze und versuchen unser Glück mit der Musik.
Sebastian Volli, Johannes Madsen hat eine Frage.
So, wir haben leicht einen im Kahn hier. Volli hat eine Frage an Patrick.
Volli,
komm, sag mal.
Hör mal, fandst du Schlagzeug Solos auch schon mal genauso langweilig wie ich?
Das ist doch scheiße. Hör mal, Patrick, jetzt sag mir mal eins. Hast du beim Schlagzeugkonzert mit eurer Band, hast du da schon mal richtig auf deinem Hocker einfahren lassen? Hast du schon mal gepupst beim Konzert? Sag mal ehrlich jetzt.
Das lassen wir so stehen, das ist eine Frage.
Ich möchte mich bitte an dieser Stelle für meine Brüder und für Volli entschuldigen. Nein, möchte ich nicht. Das ist eine super Frage.
Es ist eine super Frage und du wirst lachen. Ich habe tatsächlich auch eine relativ eklige Anekdote dazu.
Hau raus.
Wir waren auf Südostasien-Tour und haben in Bandung gespielt, Indonesien.
Okay.
Es war einer unserer größten Headline-Shows. Es war eine Caliban-Show, Open-Air-Show. Über 10.000 Leute waren zu Besuch. Wir kamen kurz vor knapp dahin, weil wir sind am Airport aufgehalten worden. Wir waren also irgendwie unterwegs gewesen, sind gelandet, aufgehalten worden. Und dann hieß es, ey, wir müssen sofort zur Show, weil die Show muss um 18 Uhr zu Ende sein. Weil um 18 Uhr hat dann der Muezzin da oben, ne, weil Indonesien sind ja viele Muslime, der hat dann seine Gesänge da abgefeuert und seine Gebete. Ja, okay. Und deswegen musste die Show um 18 Uhr zu Ende sein. Und wir hatten für nix Zeit. Wir sind dahin, haben irgendwie versucht, die Bühne klar Schiff zu machen. Das Equipment war schon aufgebaut. Wir sind ohne Crew gereist und getourt. Und ich hatte halt noch nicht mal Zeit gehabt, auf die Toilette zu gehen vor der Show. Es war einfach nichts möglich.
Oh.
Und ich bin mit Magenkrämpfen und einer üblen Magenverstimmung auf die Bühne gerannt und habe mich eine Dreiviertelstunde über das Konzert gequält, bis es am Ende nicht mehr ging und ich im letzten Song einfach nicht mehr halten konnte. Und es war, also es war nicht nur ein Furz. Und wir haben das Outro gespielt, quasi letzter Song, bababab, ausklingen, bababab, und ich renne von der Bühne, die Jungs gucken mir nur hinterher von wegen so, boah, Alter, was geht denn da? Und wir hatten keinen Dressing Room im klassischen Sinne, sondern es war ein Open-Air-Gelände. Ja. Wir hatten einfach nur so ein Zelt gehabt. Da habe ich von draußen einen Mülleimer mitgenommen, bin ins Zelt rein, habe Security, die vor dem Zelt stand, gesagt, zuhalten, habe denen quasi das Zelt in die Hand gegeben, habe gesagt, zuhalten und habe mich bei uns im Dressing Room auf diesen Mülleimer gehockt und ich sag dir, ich habe da eine Ladung reingefeuert, das kannst du dir nicht vorstellen. Aber ich hatte Krämpfe und Schmerzen, es war nicht auszuhalten. Also von daher würde ich sagen, ja, ich habe tatsächlich schon mal auf einem Konzert so richtig in meinen Hocker reingefurzt.
Oh Gott. Ja, was für eine Geschichte. Mega krass. Ja. Aber warum hattest du Magenverstimmung? Wegen der Ernährung auch? Wegen dem Essen, was es da gab? Oder wegen der Reiserei? Oder?
Reiserei, zu viel Feierei, okay. Essen unregelmäßig. Dann weißt du nicht, ob du da irgendwo Wasser getrunken hast, irgendwas gemacht hast, was den Magen halt jetzt einfach irgendwie in die Stimmung gebracht hat.
Ja, und wenn man dann Zeit hat, das und so, dann kann man damit ja auch umgehen, so, ne?
Klar.
Wenn man halt keine Zeit hat und sofort auf die Bühne muss und dann auch schnell, du musstest ja auch wahrscheinlich mal einmal über dein Schlagzeug gucken, ob das überhaupt passt.
Ja, absolut. Ich muss ja noch die Becken aufhängen und den ganzen Kram, ganz genau. Musst du gerade noch so das Feintuning da irgendwie machen, um an dieser Kiste, genau wie du es sagst, überhaupt spielen zu können. Und es war halt keine 5 Minuten Zeit gewesen, dass ich hätte sagen können, ey, zumal auch keine Toilette da war.
Ja, ja.
Also naja, okay. Ich glaube, ich bin wahrscheinlich hilfesuchend, also da zwischen Bühne und Dressing-Zelt, Dressing-Rum-Zelt hin und her gerannt und habe wahrscheinlich im Augenwinkel immer irgendwie gedacht, ey, es wäre doch geil, wenn jetzt hier noch gerade schnell eine Toilette wäre.
Ja, also ich hab großes Mitleid mit dir, weil das ist wirklich eine scheiß Situation. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt saulustig.
Ja, im Nachgang ist das ja auch alles lustig, um Gottes Willen. In dem Moment ist das natürlich ein Pain in the ass im wahrsten Sinne des Wortes, aber jetzt kann ich da auch drüber schmunzeln.
Dann erzähle ich dir jetzt auch was ich noch nie in der Öffentlichkeit erzählt habe. Bei unserem Lied Die Perfektion, das hat den Rhythmus. Ich habe es geschafft, in dem Rhythmus mitzufurzen.
Ach, sehr gut. Ja, gut. Ey, jeder kann was, oder?
Oh.
Oh Gott, ey. Oh,
ja.
Ja.
Hör mal, erstmal herzlichen Glückwunsch zum neuen Instrument. Was eine geile Kiste.
Oh ja. Das ist fett, oder?
Alter, das
was
sieht so geil
ey,
aus.
Ey, das ist so eine mega fett geile Kiste, ey. Also, ich meine, sie klingt natürlich mega geil, aber was mich halt noch mehr antörnt, ist einfach dieses Finish, also diese Farbe, dieses
sieht echt geil aus.
Flat Deep Green Metallic ist der Hammer. Also, es ist mega schön, ja. Bin ich auch sehr froh. Danke, Tama.
Ja, hat Tama mal einen rausgehauen.
Da haben sie mal einen rausgehauen, auf jeden Fall. Hat jetzt monatelang im tatsächlich im Lager gestanden und ich habe es aber jetzt endlich in den Proberaum mal aufgebaut. Ich habe im Proberaum eigentlich ein anderes Set stehen, also ein Bubinga und die grüne Kiste sollte quasi meine Live-Kiste halt auch werden, aber mit Live ist ja jetzt gerade nicht so viel.
Ist
dann habe ich gedacht, so jetzt hole ich es mal aus den Cases raus und stelle es mal in den Proberaum.
Geil. Und mitten auf die Straße für ein Video drehen.
Na, und mitten auf die Straße, genau. Weil wir haben tatsächlich ein Video gedreht. Verrückt, wie wir
sind. Ihr haut eine EP raus, oder?
Genau, wir hauen eine EP raus. Zeitgeister heißt die, kommt am 14. Mai. Es sind 7 alte Caliban-Tracks, die wir ein bisschen aufgefresht haben, aber die 7 Songs sind tatsächlich von den Anfängen von Caliban, also von 99 bis 2003.
Ja.
Genau, es sind also 7 re-recordete Tracks oder aufgefrischte Songs auf Deutsch plus ein nagelneuer Track.
Ja, freut mich total. Freut mich total, wieder was Neues von euch zu hören.
Ja, es war auf jeden Fall mal schön, aus dieser Lethargie auszubrechen. Ne? Mhm. Also wir wollten ja eh ein Jahr Pause machen, also das war eh schon auf dem Plan. Daher hatte uns jetzt so 2020, ich sag mal Corona, jetzt gar nicht so hart getroffen. Zumindest nicht emotional, weil wir gedacht haben, okay, boah, jetzt haben wir noch so ein bisschen Glück im Unglück, weil wir wollten eh ein Jahr aussetzen. Aber dass die Pandemie sich natürlich jetzt noch weiterzieht und länger zieht, das ist so im Nachgang für uns dann halt auch doch hart geworden. Ja,
klar. Okay, zum Abschluss. Wie du weißt, habe ich ja vor kurzem mit deinem Kollegen Chris Bass von der auch sehr, sehr guten Band, Heaven Shall Burn, gesprochen. Yes. Mhm. Genau. Und ich soll ganz liebe Grüße ausrichten.
Oh, das ist aber lieb. Danke, Chris. Ich habe es entgegengenommen.
Ja, Mensch. Also ich bin am Ende.
Du bist am Ende. Ja, gut. Das war doch ein netter Plausch. Das war doch schön. Cool.
Ja, ich fand's sehr, 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 sehr cool. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Nee, ich danke dir, dass ich dabei sein darf, Sascha. Es freut mich wirklich sehr.
Ich fand's super interessant. Bis bald.
Cool. Vielen lieben Dank.
Tschüss.
Bis dahin.
Das war Bumm, Zack. Bis zum nächsten Mal.